Deutschlandfunk. Hörspielmagazin Extra.
Die Inzidenzen waren moderat, als vom 10. bis 15. Oktober der Prix Europa, der Wettbewerb für öffentlich-rechtliche Radio-, Fernseh- und Internetproduktion, nach einem virtuellen Intermezzo wegen der Corona-Pandemie im letzten Jahr wieder in Präsenz stattfinden konnte. Auf dem Gelände der Potsdamer Schiffbauergasse trafen sich die Macher von Hörspielen, Features und transmedialen Audioprojekten, um das zu suchen, weshalb man zu einem paneuropäischen Wettbewerb geht. Differenzen und Koinzidenzen. Wird gegenwärtig in der Epidemiologie die Inzidenz in Krankheitsfällen pro 100.000 Menschen gemessen, misst man Koinzidenzen bei Sinneseindrücken in Millisekunden, ab denen zwei Ereignisse als eines wahrgenommen werden. Das Gehör ist da ziemlich empfindlich. Schon ab einer Differenz von 3 bis 4 Millisekunden werden Schallereignisse als unterschiedliche bewertet. Das Auge braucht da 10-mal so lang. Und dennoch werden beim Prix Europa jedes Jahr Hörspiele eingereicht, die man meint, genau so schon mal gehört zu haben. Das liegt natürlich unter anderem an einer konsensorientierten Einreichungspolitik der Sender, aber natürlich auch an den Themen, die im Wettbewerbsjahr virulent waren. Und eines kann man schon verraten, die Corona-Pandemie war es nicht. Im Kulturbetrieb wird traditionell noch an Tuberkulose oder Lungenentzündung gestorben, wie es sich gehört. Wie beispielsweise in dem dreiteiligen Biopic Die Damen Bronte von Markéta Machačíková vom Tschechischen Rundfunk, das in der Kategorie Serien und Mehrteiler eingereicht war.
Umíráček. Poslední dobou zvoní často. Promiň, že jsem tě vyrušila.
Co? To nic.
Tmy smyčku kolem váže noc. Vítr chce si mě vzít.
Emily?
Potřebuješ něco, tatínku?
Přišli naladit piano. Můžeš přijít dolů, prosím?
Ano.
Hned jsem tam. Však tyran drží nade mnou moc. Brání mi. Brání mi jít.
Im dritten Teil der Bronte-Trilogie geht es um Emily, die jüngste der drei Schwestern des britischen Autorentrios, die unter dem männlichen Pseudonym Alice Bell publizierte. Doch Emily war nicht nur die Verfasserin schwarzromantischer Gedichte, in denen die Nacht hereinbrach und kalte Winde wehten. Sie brillierte auch als mutige Hundebändigerin. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende, ist dem Hörspiel als Motto vorangestellt. Und am Ende wird denn auch alles gut. Im Epilog enthüllt Emily gegenüber dem viktorianischen Romancier William Makepeace Thackeray ihre pseudonyme Identität und erfährt die Anerkennung, die ihr gebührt.
Ebenfalls vom Tschechischen Rundfunk kam das Überraschungsstück des diesjährigen Prix Europa, eine Studie der Aphasie.
Da geht's um eine Sängerin, die auf der Bühne während einer Arie ihre Stimme verliert und während des ganzen Stücks nicht mehr spricht. Wir hören sie aber durch verschiedene andere Äußerungen von ihren Bewegungen in der Szenografie des Stücks, das in einem Krankenhaus spielt, über Sprechgesang, über Atem. Also sie ist immer präsent, ohne zu sprechen. Ich bin Katharina Schmidt. Ich bin Regisseurin und Dramatikerin. Ich bin Deutsch und habe in Prag Regie studiert und arbeite in den letzten Jahren viel zwischen Berlin und Prag und vor allem im Bereich Neues Musiktheater, aber auch im Hörspiel.
V nemocnici mi říkají, že pacientka je zpěvačka a že je jí 42 let. Že během představení opery Elektra náhle přestala zpívat. Prý udělala velké teatrální gesto. Smála se.
Gleichzeitig gibt es da einen Doppelgängercharakter, eine Krankenschwester, eine Figur, die die Sängerin spiegelt und hinterfragt und die versucht, sie zum Sprechen zu bewegen mit verschiedenen linguistischen Übungen. Und die sind inspiriert vom Werk eines Psychologen/Linguisten, der hieß Emil Fröschels. Und das war so einer der ersten Psychologen, die sich interessiert haben für das Verhältnis von Sprachstörungen und der Psyche. Und das Stück ist wie so eine Erforschung der Verbindung zwischen Sprache, Stimmsitz und Identität, aber auch so ein Kommentar zur Frage der künstlerischen Virtuosität in Zeiten von Krisen.
Katharina Schmidts komplexe Aphasie-Studie ist zusammen mit dem tschechischen Komponisten Michael Rataj entstanden, der kein großer Freund der Oper ist, sich aber mit der Arie der Elektra aus Richard Strauss' gleichnamiger Oper anfreunden konnte. Nicht die einzige Quelle für Schmidts sehr radiophones und musikalisches Hörspiel.
Eine der Inspirationsquellen neben Fröschels war eine Szene aus Ingmar Bergmanns Film Persona, wo Liv Ullmann auf der Bühne steht und an der Elektra-Rolle, an dem Monolog scheitert. Und ich mag Strauss sehr und wir hatten halt diese Bergmann-Inspiration und er sagte dann irgendwann, okay, wir können damit arbeiten als Zitat.
Zur gesprochenen Sprache wird die aphatische Sängerin während des ganzen Hörspiels nicht zurückfinden. Aber zur Rhythmik, zum Rhythmus eines Stepptanzes. Komplementär zum Verstummen der Sängerin in Katharina Schmidts Aphasie-Studie verhielten sich mehrere andere Stücke in der Radio-Fiction-Kategorie des Prix Europa. Denn was nützt die Produktion von Schallereignissen, wenn am anderen Ende des Kommunikationskanals nichts davon ankommt? Gleich zwei Hörspiele beschäftigten sich im akustischen Medium mit der Gehörlosigkeit. Eine merkwürdige thematische Koinzidenz.
I've been testing the hearing in both ears at high frequency and for both ears I was having to make the sound significantly loud to be able to see a response.
I'm trying to listen so hard.
It's showing that Charlie has a hearing loss.
They said it might be gunk.
So the machines we've used today bypass the actual ear and they are testing the actual auditory nerve itself.
Right, so it isn't gunk.
I've tested Charlie's underlying hearing. I had to make the sounds louder, which means that it's most likely a permanent issue.
Which ear?
Both. This test shows that Charlie has a moderate to severe hearing loss in both of his ears.
So he's deaf?
He's moderately to severely deaf.
In der BBC-Produktion Another Place der Autorin Cyan Owen wird der kleine Charlie im Alter von 3 Wochen als weitgehend gehörlos diagnostiziert. Doch im Fokus des Stückes steht die Mutter, die von ihrem Leiden an der Gehörlosigkeit ihres Sohnes erzählt und wie sie es schließlich gemeinsam überwinden.
Charlie, what would you like to say to another child who is deaf and their families?
It's all fine. It means like you're deaf, but you're still the same. It doesn't matter. Everything will be okay. Nothing different will change. It's just that you can't hear that well.
Das Stück überschreitet in Inszenierung und Schauspiel mehrfach die Grenze zum Kitsch, immunisiert sich aber weitgehend gegen ästhetische Kritik, weil es ganz auf die Authentizität der Geschichte vertraut. Denn die Autorin Cyan Owen hat in ihrem Hörspiel ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet und lässt ihren erfolgreich therapierten Sohn am Schluss selbst zu Wort kommen. Another Place war nicht das einzige autofiktionale Stück, in dem eine Mutter ihr Leiden exponierte.
Kada smo dobili kariotip i potvrdu viška kromosoma 21, sve ono najgore od sebe pokrivali smo zagrljajima. Boris. Boris.
In dem kroatischen Stück mit dem englischen Titel Down by Law von Mila Čuljak erzählt ebenfalls eine Mutter von ihrem Kampf mit einer Behinderung. Ihr Sohn Boris ist mit dem Down-Syndrom, der Chromosomenstörung Trisomie 21, geboren worden, was auch schwere körperliche Beeinträchtigungen mit sich bringt. Nach einer Odyssee durch das kroatische Gesundheitssystem und durch die liebevolle Unterstützung seines Umfeldes wird Boris ein erfülltes Leben führen können.
Walk on. Walk on, my son. And you'll never walk alone. You'll never, never walk alone.
Es mag an der kroatischen Sprache liegen, dass man hier leichter geneigt ist, der Emotionalität des Textes zu folgen, als dem bekannten Repertoire der Emotionen in der angelsächsischen Schauspieltradition, bei dem man schon im Atma die folgende Absicht spürt. Kinderleid gab es auch in einem anrührenden Stück des französischen Rundfunks, in dem diesmal ein Vater seinen zu früh geborenen Sohn während seines nur 13-tägigen Lebens begleitete. Doch zurück von den Koinzidenten, ihr Leiden überwindenden Eltern, zur koinzidierenden Gehörlosigkeit im Hörspiel.
Laute Nächte heißt das Stück des österreichischen Dramatikers Thomas Arzt, das als Originalhörspiel für den österreichischen Rundfunk entstanden ist und von Andreas Jungwirth inszeniert wurde. Doch überraschenderweise ist die Liebesgeschichte zwischen Anna und Martin, die sich in einem Club kennenlernen, gar kein lautes Stück geworden.
Aber es stimmt, es ist ein leises Stück, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass eine der Protagonistinnen taub ist, gehörlos. Und das führt uns natürlich immer wieder zur Stille. Mein Name ist Andreas Jungwirth. Ich arbeite freiberuflich für den ORF. Es ist nicht nur leise, das Stück. Also wir sind schon auch in diesem Club, wo sich die beiden begegnen. Aber wir haben immer wieder auf, glaube nicht naturalistische, sondern durchaus artifizielle Weise versucht, einen Sound herzustellen, der sich aus der Geschichte ergibt, wie zum Beispiel gibt es die Erzählung oder die Beobachtung des männlichen Protagonisten, dass sie immer wieder an die Boxen rangeht, um die Schwingungen zu spüren. Das haben wir ein-, zweimal versucht darzustellen, um das als Hörender nachempfinden zu können. Aber natürlich kommen wir ihr da nie ganz nahe als Hörender, wie das im Körper wirklich vibriert.
Die Musik pocht. Pocht durch mich durch. Will auf einmal gar nicht mehr hier sein. Will, dass er mich überdeckt. Der Bass.
Ihr Ohr wieder direkt. An der Box. An der Membran.
Soll mich fressen. Das Tier.
Hebt das Kinn.
Es baut sich ein Sturm.
Hält die Hand. An die Frequenzen, die da beben.
Fegt mich fort. Die Musik. In ihrer vollen Wucht.
Außenhaut eine Erschütterung.
Es ist ein Radioplay, also ein Spiel. Wir haben es von Schauspielern spielen lassen. Es gab eine entscheidende Stelle, da lässt sich das ganz schön erzählen. Und zwar, es gibt diesen Moment im Stück, wo die Gehörlose dem Martin sagt, ich höre dich nicht, ich verstehe dich nicht. Und diese Szene, die in der Mädchentoilette spielt, spielte ursprünglich auch in der Mädchentoilette und eigentlich deshalb, weil Thomas Arzt ihr die Möglichkeit geben wollte, mit dem Lippenstift auf den Spiegel diesen Satz zu schreiben, um sich ihm mitteilen zu können. Irgendwann kam die Idee auf, dass Thomas sagte, wie würdest du das eigentlich machen? Also in dieser Situation, wie würdest du dich mitteilen? Und sie sagte, zu unserer Überraschung, ich würde es sagen. Und sie hat dann uns das auch vorgemacht, also sie konnte sprechen, nützt das allerdings im Alltag nicht, weil das für Gehörlose, haben wir auch gelernt, wahnsinnig anstrengend ist. Und der nächste Schritt war natürlich, dass eine Schauspielerin das spielen musste. Und das ist natürlich ein Nachmachen. Ja? Also, und wir haben es ganz simpel gemacht. Ich habe ihr geschrieben, sie soll mir eine WhatsApp-Nachricht schicken, wo sie das aufnimmt. Und sie hat uns dann diese Texte wirklich eingesprochen, die Gehörlose. Und wir haben das unserer Schauspielerin gegeben und die hat halt rumprobiert, also wo sie das im Hals, im Kehlkopf ansetzt, um es in etwa so klingen zu lassen.
Dann küsse ich ihn.
Wow.
Damit hat er nicht. Damit hab ich auch nicht.
Wow.
Wir schauen uns lang. Licht flackert. Immer nur wir.
Und einer bricht die Blase auf.
Und einer bricht die Blase auf.
Sag's.
Jetzt scheiß dir nix.
Sag's ihm.
Ich.
Ja?
Ich höre dich nicht. Ich kann dich nicht hören. Verstehst du das? Das ist meine Stimme, aber das ist nicht meine Sprache.
Wenn man einen Auftrag bekommt, fürs Radio zu schreiben und man kommt auf die Idee, über die Hörlose zu schreiben, kann man die Idee eigentlich nicht mehr loslassen, weil das ist in dem Moment so, da muss ich was draus machen. Das ist irgendwie originell, auch wenn es schief gehen sollte. Aber ich glaube nicht, dass es schief gegangen ist. Wir hatten allerdings schon einige Diskussionen danach. Also wer ist eigentlich das Zielpublikum? Und natürlich sind es letztlich Hörende.
Ein harter Indikator für die Qualität eines Hörspiels bei den Diskussionen am Ende jedes Abhörtages unter den Kollegen ist, wann die Frage nach der Target Audience kommt. Je früher diese Frage gestellt wird, desto wahrscheinlicher ist, dass es sonst weder inhaltlich noch ästhetisch etwas zu besprechen gibt, sondern es sich um ein sendeplatzfüllendes Produkt handelt, das irgendwie an den Mann oder die Frau gebracht werden sollte. In diesem Jahr scheint vorwiegend die Hörerin das Zielpublikum zu sein. Denn so viele Frauenfiguren im Zentrum der Produktion aus ganz Europa gab es noch nie in der Geschichte des Preises. Da stellt sich natürlich eine Frage, die sich auch Katharina Schmidt gestellt hat, als sie die Sängerin der Elektra eben nicht als antike Heroine inszeniert hat.
Welche Stimmen hört man nicht? Hört man Frauenstimmen immer nur leiden und sterben oder so? Also wenn, dann vielleicht dieser Aspekt dieser tragischen Heroin, die dann immer gefragt ist, die Elektra zu singen und das dann irgendwann nicht mehr machen will, weil sie andere Sachen zu sagen hat.
So ein Stück wie die Studie der Aphasie könne man im schwedischen Rundfunk nicht machen, meinte der Delegierte aus Schweden. Und da war sie wieder, die verfluchte Zielgruppe, die man sich, zumindest in der Vorstellung der Sendeleitungen und der von ihnen beauftragten Hörerforschung, gar nicht umschaltwillig genug vorstellen kann, sobald etwas auch nur geringfügig ihren Horizont zu überschreiten droht. Aber das muss die schwedischen Radiomacher auch nicht weiter kümmern. Schließlich haben sie für ein Comedy-Format eine Special Recommendation, das heißt den zweiten Preis beim Prix Europa für die beste Serie, bekommen.
Utskan Sverige, Außenbezirk Schweden, heißt die Serie, die in einem wöchentlichen Nachrichtenmagazin für die satirische Überspitzung des Tagesgeschehens sorgt. Sämtliche Rollen in dem inzwischen mehr als 70 Episoden umfassenden Format werden von den Autorinnen Åsa Asptjärn und Gertrud Larsson gesprochen. In der prämierten 10-minütigen Folge spielten sie eine Journalistin und die Chefin einer durch Crowdfunding finanzierten feministischen Atomwaffenfabrik.
Diana Haubitz är VD och grundare av företaget Femnukes.
Margot, hon förespråkar ju en feministisk utrikespolitik och är samtidigt en stark motståndare till kärnvapen. Men då vill jag tänka lite tvärtom.
Das Prinzip ist simpel. Weil alles, was Frauen machen, erstmal gut ist und empowered gehört, haben sich die Autorinnen gedacht, das ironisch zu brechen und selbst die Produktion von Massenvernichtungswaffen zu bejubeln, wenn denn die Vorstandsvorsitzende der Atomwaffenfabrik eine Frau ist. Natürlich sind die Femnukes auch viel humaner als die männlichen Varianten. Schon weil das Uran in einem usbekischen, MeToo-zertifizierten Unternehmen von Frauen geschürft und fair gehandelt wird. Und für die Kunden aus Saudi-Arabien setzt die Vorstandsvorsitzende, die auf den sprechenden Namen Diana Haubitz hört, schon mal ein Kopftuch auf.
Snart står vi på en gräsplätt utanför fabriken. En beslöjad Diana Haubitz förevisar Femnukes produkter för en intresserad skara herrar från Riyadh.
I'm very very proud to present our feminist nuclear warheads. This is Torpedo Torsson, mainly for submarines. Ooh. And here, for Air Force use, we have Atomic Alva. Ooh. And at last, our pride and joy, our all-round bomb, bang!
Det är tydligt att Femnukes robotar imponerar stort.
I'm very fond of the design. I like the curves.
Es ist fast zu einfach, mit komischen Formen beim Prix Europa ausgezeichnet zu werden. Denn wie so oft ist das Publikum, will heißen die Kollegen Hörspielmacher, Dramaturgen und Redakteure, nach einer Überdosis allzu gut gemeinten und mittelmäßig gemachten, dankbar für jede unterhaltsame Abwechslung. In diesem Jahr versuchte sich das Hörspiel verstärkt an Genreproduktionen wie Krimis und Horrorstücken. Das reichte vom Grusel-Hörspiel für 12-Jährige aus Norwegen bis zu einer holländischen Variante des Krimi-Subgenres Scandinavian Noir, in dem eine karrieregeile Ermittlerin sich zynisch die MeToo-Sensibilität innerhalb der Hierarchie zunutze macht, um einen männlichen Kollegen auszuboten. Den Prix Europa in der Kategorie Hörspielserien hat allerdings die männliche Variante des Genres gewonnen. Der sechsteilige Thriller The System von Ben Lewis.
1. Get naked. 2. Sweat blood. 3. Field work. 4. Red pill. 5. Kill the past. 6. Judgment Day ? And at the top, 2 words underlined. The System.
In dieser BBC-Produktion rekrutiert eine finstere Organisation einsame junge Männer, um sie zu Alpha-Typen zu machen, wie man sie sonst nur aus den klischierten Fantasiewelten präpotenter Gangster-Rapper kennt.
Do you want to be part of something? Do you want to use your body, the only body you'll ever have, gifted to you by millennia of evolution? Do you want to use it for something other than swiping and clicking and tapping and eating donuts and masturbating? If so, we may have something for you.
In Sound und Inszenierung werden hier rückhaltlos sämtliche Elemente des Genres exekutiert, so wie es sein soll. Denn kaum etwas misslingt so häufig wie der Versuch, da noch eine zweite, gar ironische Ebene einzuziehen. Wenn schon Klischee, dann bitte volle Pulle und ohne Rücksicht auf Verluste. Den müden Jurorinnen und Juroren gefiel's jedenfalls. Ebenso gekitzelt fühlten sich die versammelten Radiomacher von der Podcast-Parodie Godcast des Webradios arteradio.com. Die Hörspiele des deutsch-französischen Kulturkanals sind schon mehrfach mit dem Prix Europa ausgezeichnet worden. Der Leidensdruck in den Rundfunkanstalten scheint hoch. Alle sind aufgefordert, sich trimedial aufzustellen oder für Online First zu produzieren. Und über die Flure schallt nur noch Podcast, Podcast, Podcast. Auch wenn keiner so genau weiß, was damit gemeint sein soll. Eine neue radiophone Form, eine Erzählweise oder doch nur ein nichtlinearer Ausspielweg.
Bei Claire Fegrinelli, die unter dem sprechenden Künstlernamen Claire Fegr Kurzhörspiele macht, ist Gott natürlich weiblich besetzt. Und weil ihre Stellvertreter auf Erden den Markenkern ihrer Religion ruinieren, muss halt Gott selbst ran und in einem Podcast das Image aufpolieren.
Vous écoutez Godcast, le podcast de Dieu, générique. Godcast.
Bienvenue dans le Godcast. Le seul podcast divin.
Alors d'abord, vous qui nous écoutez.
Attendez, Dieu, on n'a pas lancé la bonne version du générique, là. Désolé, hein, on y retourne.
Ah bon? Mais on l'avait validé, ce générique, non?
Ouais, mais on a changé parce qu'en testing, on n'a pas eu un bon feedback, là. On était beaucoup trop dans un esprit radio.
Et c'est chiant parce qu'on n'est pas du tout en train de faire de la radio.
Ah bah non, on fait du podcast.
Oui, alors pardon, mais moi, j'ai toujours pas bien compris ce que c'était le podcast.
Ah non, mais je vous rassure, personne.
Ah.
Mais par contre, tout le monde y croit à mort. Ok, j'envoie la V2 du générique. Hein. On l'a fait refaire en amont par un presta. Ils ont mis des voix genre porno chuchotées, donc on est good.
Von ihrem Regisseur muss sich Gott des Öfteren sagen lassen, beim Skript zu bleiben, die Zielgruppe richtig zu adressieren und den Sponsor richtig anzusagen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Dieu qui vous parle. Vous écoutez mon podcast, le podcast de Dieu, et je vais vous parler d'amour. Donc voilà, Dieu c'est moi, et déjà, je sais, vous ne me voyez pas comme ça. Tadam!
Außer Johanna von Orléans hat noch niemand in Frankreich Gottes Stimme gehört. Und warum sollte er oder sie nicht wie eine aufgeregte Jungschauspielerin klingen, die zum ersten Mal in einem Tonstudio steht und immer wieder auf eines hingewiesen werden muss?
Alors, c'est pas de la radio, c'est du podcast.
Die Parodie ist eine Präzisionsdisziplin, weil man bei jeder Unstimmigkeit aus der Fiktion geworfen wird. Wenn aber wie hier der Erzengel Gabriel, ganz Influencer, eine God-App für 4,99 im Monat bewirbt, in der man mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können soll, dann glaubt man das sofort. Die Pointendichte in dem nur 16 Minuten langen Hörspiel, pardon Podcast, ist ebenso hoch wie das Sprechtempo. Und das Sounddesign klingt schon fast wie im Radio. Auch wenn die Ressourcen, die Arte Radio zur Verfügung stellt, im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eher bescheiden sind. Dafür lässt man die Autorinnen und Autoren halt machen. Und wenn es Girl ist, wie bei Claire. Die beiden deutschen Produktionen, die dieses Jahr von der ARD ins Rennen um den Prix Europa geschickt wurden, konnten keine Preise gewinnen. Für die Serienkategorie war die zweite Folge der 24-teiligen Dokumentarhörspielserie Saal 101 eingereicht. Darin wird der Prozess gegen Beate Zschäpe, einzige Überlebende der dreiköpfigen Terrorzelle, die sich Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, nannte, anhand der Mitschriften von Journalisten nachgezeichnet. Offensichtlich hat man mit der zweiten Folge die falsche eingereicht, weil sich in ihr eher der Vollzug des Verfahrens abbildet als der Terror und seine Konsequenzen, die erst später im Stück deutlich werden.
Frage der Nebenklage: Kann es sein, dass gesprochen wird und nicht aufgezeichnet wird? Zeugin: Wenn gesprochen wird, zeichnet das Gerät auf.
Für die Kategorie der Einzelhörspiele war Atlas von Thomas Köck nominiert. Das Stück unter der Regie von Heike Tauch und mit der Komposition von Janko Hanuszewski wurde dieses Jahr mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet.
Wir beginnen zusammen.
Was heißt das eigentlich? Aus der Zeit fallen. Aus der Zeit fallen. Wieso nicht aus der Zeit stolpern?
Wieso nicht aus der Zeit stürzen? Wieso nicht aus der Zeit herausgezogen werden? Wieso nicht aus der Zeit geraubt werden?
Seiner Zeit beraubt werden. Was heißt das eigentlich, aus der Zeit fallen?
Und wer darf hier überhaupt aus der Zeit fallen? Und kann man dann wieder in die Zeit zurück, aus der heraus man stürzt, fällt, schlittert, rutscht oder... Ist man dann für immer zeitlos?
Atlas spielt auf drei Zeitebenen. Den Jahren 1975 bis 78, als nach dem Vietnamkrieg und der Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam die sogenannten Boat People vor der kommunistischen Diktatur flohen. Dem Jahr 1990, als die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland die vietnamesischen Vertragsarbeiter im Osten heimatlos zurückließ. Und schließlich im Jahr 2010, als ein isländischer Vulkan die globalen Waren- und Menschenströme stoppte. Thomas Köck erzählt unter anderem von der Wiederbegegnung einer vietnamesischen Mutter mit ihrer Tochter, die bei ihrem Fluchtversuch getrennt worden waren. Die Tochter landete später als Vertragsarbeiterin im Osten, die Mutter im Westen.
Weil es nach der Uraufführung Ärger um die Repräsentation der Vietnamesen auf der Theaterbühne gab, machte der Autor für die folgenden Inszenierungen zur Auflage, das Stück chorisch anzulegen, beziehungsweise es mindestens zur Hälfte mit vietnamesischstämmigen Schauspielern zu besetzen. Regisseurin Heike Tauch hat sich daran gehalten.
Für mich ist aber die Haltung, die Thomas Köck und der Verlag damit zeigt, verständlich und ich kann sie akzeptieren, also gerade in unseren heutigen Zeiten, weil sie einfach teilhaben lässt.
Auf der ehemaligen Flüchtlingsinsel Pulau Bidong 2010.
Da kommen neun. Ich habe das Boot bestiegen, eher gegen Ende, mehrmals zurückgeblickt, immer wieder.
Und gesehen, wie noch mehr rauf. Gestritten wurde am Hafen und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und dass noch andere Boote, die auch schon überfüllt und du bist im Wasser gesprungen, das ich sammelte, am Boden im Boot und immer mehr sind drauf, als der Motor schon. Bist im Wasser herum, auf dem Boot, bist im Wasser herum, knietief auf dem Boot, bist im Wasser herum, während die Stadt im Hintergrund kleiner, die niemandem mehr gehörte.
Thomas Köcks Stück, wie auch die Inszenierung von Heike Tauch, changiert zwischen Konkretion und Abstraktion, zwischen zeittypischer Figurenrede und chorischen Reflexionen, zwischen historischen Ereignissen und gegenwärtigen Flüchtlingsschicksalen. Ein Stück von paneuropäischer Aktualität an den Außengrenzen der EU. Auch eine Außenhaut der Erschütterung.
Die Außenhaut einer Erschütterung. Der Prix Europa 2021 von Jochen Meißner. Produktion Deutschlandfunk 2021. Redaktion Sabine Küchler.